Okay, das heißt, die Kardiologen werden die Kompetenz verlieren, EKGs zu lesen und alle anderen Hausärzte sowieso auch, oder?
Das, was aktuell viel zu kurz kommt aufgrund der Gegebenheiten, die es gerade gibt in der Gesundheitswelt, ist.
Aber die Patienten sind ja nach Corona nicht umsonst auch wieder in den Praxen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Docs Digital. Hier dreht sich alles um Innovationen, die deinen Praxisalltag erleichtern und die Patientenversorgung, ja, das heißt immer so schön, aufs nächste Level heben, aber davon bin ich fest überzeugt. Mein Name ist Alexandra Wittmer, ich bin Fachärztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapie und auch über 10 Jahren im Digital Health Sektor aktiv. Mit diesem Podcast und auch Videocast zeige ich dir praxisnahe Lösungen und digitale Tools, die echte Mehrwerte schaffen für dich und deine Patienten und Patienten und stelle natürlich auch Kolleginnen und Kollegen vor, die sich schon auf diesen Weg gemacht haben. Eine davon ist Frau Dr. Parinaz Javazadeh, Kardiologin und Expertin für innovative Versorgungskonzepte. Mit ihrer Idee zu einer Hybridpraxis, die sie Cardiocura genannt hat, vor Ort und online, kombiniert sie Telemedizin, KI und bringt frischen Wind in die kardiologische Medizin. In dieser Folge erfährst du, wie sie diese Technologien einsetzt, warum Smartwatch-Daten für sie ein Gamechanger sein können und wie sie trotz all dieser modernen Dinge die Zwischenmenschlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Klingt das spannend? Dann freue ich mich, wenn du dabei bist und ja, und die ein oder anderen Ideen mitnehmen kannst, die auch du für dich in deinem medizinischen Alltag nutzen kannst. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Frau Dr. Parinaz Javazadeh bei mir zu Gast zu haben. Ich habe es geschafft, den Namen auszusprechen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Vielen Dank. Dankeschön.
Liebe Parinaz, sehr, sehr gern. Wer bist du? Was machst du? Erzähl von dir.
Ja, also ich heiße, wie gesagt, man kann mich auch auf Pari nennen. Das ist ein einfacher. Ich bin 36 Jahre alt, gebürtig aus dem Iran, aufgewachsen, überwiegend hier in Deutschland. Habe meine Lebensform erfüllt und habe Medizin studiert und bin mittlerweile Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie.
Super, dann steigen wir gleich an mit der ersten Frage. Müssen Kardiologen oder Mediziner in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch EKGs lesen können oder macht das nicht sowieso die KI?
Ja, also die KI macht das ja jetzt schon, muss man sagen, hilft uns ja. Also ich denke, dass die KI für uns eine große Chance darstellt, uns die Diagnostik zu erleichtern. Aber es bleibt an uns, dass wir die Daten, die dann die KI uns ausspuckt, in einen Gesamtkontext zu bringen. Und vor allem das Ganze auch mit den Patienten zu besprechen und zu schauen, was davon macht überhaupt Sinn.
Okay, das heißt, die Kardiologen werden die Kompetenz verlieren, EKGs zu lesen und alle anderen Hausärzte sowieso auch, oder?
Nein, das denke ich nicht. Also mittlerweile ist es ja so, dass ich ja immer noch auch EKGs anschaue. Und es ist so, die KI gibt uns die Daten, es erleichtert uns die Diagnostik, es macht es präziser und schneller. Dennoch geht es ja am Ende des Tages auch darum, was überhaupt die Patienten für ein Beschwerdebild haben, ob das überhaupt dazu passt oder nicht passt. Ja? Und da finde ich, das wird über die KI nicht abgedeckt. Das ist doch noch die ärztliche Aufgabe.
Okay, das gucken wir uns jetzt mal im Verlauf genauer an. Das möchte ich genauer verstehen. Du sagst, das tut sie jetzt schon. Wo nutzt du denn jetzt KI schon wirklich direkt? Also nutzt du es bei der Befundung von EKGs oder von Langzeit-EKGs, Langzeit-Blutdruck-Themen oder alles andere, was in der Kardiologie möglich ist? Kannst du da uns einen Einblick geben? Wo nutzt ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich das indirekt nutze, indem ich mir auch zum Beispiel Smartwatch-EKGs ja auch anschaue von Patientinnen. Und ich nutze das, indem ich gerade im Herz-Ultraschall werden ja auch schon viele Parameter automatisch erhoben. Das reevaluiere ich aber bei jedem Patienten, bei jeder Messung, schaue ich mir an, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll. Und klar, natürlich gibt es auch Langzeit-EKGs, auch das können, beziehungsweise auch Langzeit-Blutdruckmessungen oder Blutdruckmessungen können über die Smartwatches auch abgebildet werden. Und Es ist schon so, dass es für mich aktuell als richtungsweisend ist. Und ich bin mir aber sicher, dass wir in Zukunft noch viel mehr KI-Tools haben werden. Aktuell teste ich sie selber, aber ich teste das nicht an Patienten, sondern ich warte, bis das noch, das braucht noch eine gewisse Zeit, bis wir auch die Zulassung auch in Deutschland haben, um damit auch richtig arbeiten zu können.
Wie testest du jetzt was genau? Also das ist ja so eine Herausforderung. Ich meine, wir sagen immer, also was ja auch vollkommen richtig ist, unsere Tools, egal was wir nutzen, das muss einen gewissen Standard haben, das muss gewisse Sicherheiten haben. Wir müssen wissen, woher es kommt, wie diese Daten generiert werden, welche Daten damit reinfließen. Ja, also da zu erkennen, was ist jetzt gut und nicht gut, ist ja für uns unfassbar schwierig. So, wie gehst du da vor, wenn du sagst, du testest es nicht mit Patienten, aber was kannst du denn dann testen?
Also was ich mache ist, ich bin immer mehr auf der Suche nach KI-Tools, die ich dann in Zukunft auch anwenden werde. Das heißt, ich schreibe Hersteller an, ich erkundige mich, ich bin auf Fachmessen unterwegs. Ich gehe ins Gespräch mit den, mit den Anbietern und vereinbare Demo-Termine aus und schaue mir so die Tools an. Und dann überlege ich, okay, woher kommen die Daten? Wo werden sie gespeichert? Sind sie in Deutschland zugelassen? Ja oder nein? Wenn sie nicht zugelassen sind in Deutschland, dann hat es überhaupt erstmal keinen Wert. Aber ich habe sie auf dem Schirm, ich habe eine Liste und weiß, worauf ich dann zurückgreifen kann.
Und woher kommt dein Interesse für das ganze Thema?
Ja, also...
Hast du das schon im Studium gelernt? Ich meine, woher kommt's?
Nee, im Studium habe ich es leider nicht gelernt. Also an sich ist es so, dass die Kardiologie ein sehr technikaffines Fach ist. Und das, was unsere Kollegen, meine Kollegen und ich gemein haben, ist, denke ich, auch diese Faszination für Innovation. Und meine Motivation rührt aus den Geschichten, die ich in der Praxis erlebe und erlebt habe. Eine beispielsweise ist die Geschichte einer 25-jährigen Patientin, die sich mit Herzrhythmusstörungen in der Praxis vorgestellt hat und monatelang auf einen Termin gewartet hat. Das ist ja in Deutschland leider gang und gäbe. Und sie ist stellvertretend für ganz viele Patienten, die in die Praxis kommen. Sie hatte dann die Herzrhythmusstörungen, Langzeit-EKGs waren vollkommen unauffällig natürlich gewesen, weil das nicht in dem Moment kam, aber sie hatte ein Smartwatch. Und sie hat zum Glück in der Phase, wo sie die Herzrhythmusstörung hatte, das aufgezeichnet und hat es mir gezeigt. Und da konnte ich sehen, das waren im Endeffekt supraventrikuläre Extrasystolen, also alles nichts Wildes. Aber diese Patientin hatte Todesangst und konnte monatelang nicht schlafen. Als ich ihr dann gesagt habe, dass es nicht gefährlich ist, ihren Gesichtsausdruck zu sehen, diese Erleichterung und diese Dankbarkeit zu sehen, war für mich wirklich ein Gamechanger. Und ich dachte mir, warum muss diese Patientin monatelang auf dieses Statement warten? Das muss doch auch anders gehen. Daher hat mich das interessiert, auch mehr online zu arbeiten.
Genau, und das machst du jetzt demnächst. Da kannst du ein bisschen genauer erzählen, was du da planst oder wo du da gerade stehst.
Genau. Ja, also ich habe nach meiner Facharztausbildung oder währenddessen mir eine berufliche Auszeit genommen, weil ich eine Art von Veränderung wollte. Veränderung ist für mich irgendwie gang und gäbe durch meine Vita bedingt. Und ich dachte, ich muss irgendwie Innovation, Kardiologie verbinden und habe dadurch die Idee gehabt, eine kardiologische Hybridpraxis zu gründen. Und so, dass ich quasi eine Vor-Ort-Sprechstunde anbieten kann für all diejenigen, die auch einen Vor-Ort-Termin brauchen. Ja, zum Beispiel, weil sie einen Herz-Ultraschall zwingend brauchen. Aber auch eine Online-Sprechstunde anzubieten, weil ungefähr ein Drittel der Patienten, die in die Praxis kommen, den hätte man auch digital eine Lösung anbieten können, weil wir schon die Daten haben, beispielsweise diese Smartwatch-EKGs oder auch Patienten, die eine Zweitmeinung brauchen vor einer geplanten Intervention, beispielsweise einer Herzklappe. Oder auch wenn es um Blutdruckthemen geht, Cholesterinthemen geht. Das sind alles Themen, die kann man online abhandeln. Und gerade wenn es um Patienten geht, die kilometerlang oder weise keinen Zugang zu Kardiologen haben, ja, oder aus irgendeinem Grund nicht in die Praxis kommen können. Das hat mich dazu angetrieben, das Hybridmodell ins Leben zu rufen.
Okay, und du bist jetzt sozusagen, du steigst jetzt ein mit in eine Hausarztpraxis, wo du auch Räumlichkeiten bekommst und dann sozusagen diese hybride Praxis umsetzt. Okay. Wie heißt du oder wann startest du?
Ich heiße Cardiocura und der Start ist im November geplant.
Okay. Und wie viel Prozent wirst du das jeweils handhaben? Da gibt es ja immer noch so ein bisschen regulatorische Themen in Deutschland bezüglich der Telemedizin und der Einbindung. Wie hast du das vor?
Also ich habe mich im Vorfeld natürlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und auch von der Ärztekammer mich beraten lassen. Es ist so, dass ich im privatärztlichen Sektor tätig bin, weil ich keinen KV-Sitz habe. Und mich dann auch dagegen entschieden habe, weil es eben genau diese Regulatorien aktuell gibt und man da quasi zeitlich nicht flexibel sein kann. Und daher werde ich das auch so gestalten, wie es von den Patientinnen auch gewünscht ist. Das heißt, ich bin da im Moment relativ frei. Ich habe vor, mehr online zu arbeiten, weil ich da den Bedarf noch viel stärker sehe.
Spannend, spannend. Das heißt also, wenn du weiter online arbeiten willst oder verstärkt arbeiten willst, ist es wichtig, dass du diese ganzen Daten, die die Patienten erheben, auch wirklich digital zur Verfügung gestellt bekommst. Das heißt, du sprichst auch, ich habe schon so ein paar LinkedIn-Posts von dir gesehen, auch explizit Patienten an, die auch schon digital affin sind. Ist das so oder wie bindest du deine Patienten mit ein oder was planst du?
Genau, also ja, also die Online-Kardiologie richtet sich an alle, die digital affin sind und wo wir schon gewisse Daten haben. Und ich muss sagen, aus der Praxis heraus habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Altersgruppe doch etwas breiter ist, als ich gedacht habe. Ich hatte einen 89-jährigen Patienten, der mir mit seiner Smartwatch seine Blutdruckwerte gezeigt hat. Und erst gestern hatte ich eine 83-jährige Patientin, die wirklich mit ihrer Smartwatch ein EKG mir gezeigt hat und mir gesagt hat, das sind doch hier ventrikuläre Extrasystolen. Und das hat nochmal für mich gezeigt, wow, das wird auch von Patienten angenommen. Ja? Also ich sehe einfach einen ganz großen Bedarf und die Motivationslage auch auf der Patientenseite.
Ja, ich kann das total unterstützen und finde das total toll, dass auch so viele so gut betagte Patientinnen und Patienten sich da schon mit beschäftigen. Also wir haben in der Altersklasse wirklich sehr weit, sehr innovative Leute, aber wir haben auch wiederum bei 18-, 19-Jährigen welche, die können gar nichts. Also es geht in beide Richtungen. Natürlich gibt es in der Mitte ein Cluster, die am besten noch mit diesen Tools umgehen können. Die Patienten werden da immer kompetenter, das ist gut und richtig und wichtig. Und man hätte ja auch sagen können, bei dieser jungen Frau mit dieser supraventrikulären Extrasystolen, dass die diese Technologie, ihr hätte schon dieses Feedback geben können. Das ist wahrscheinlich aktuell noch nicht erlaubt, weil es halt ja kein Medizinprodukt ist, sondern nur als Wellnessprodukt zugelassen ist. Davon gehe ich jetzt mal aus. Deswegen ist da deine Expertise, bist du gefragt. Aber wo wird denn, also das ist jetzt also wirklich eine Frage, die mich sehr intensiv beschäftigt. Was wird eigentlich noch unsere Aufgabe sein? Ja, weil ich denke, viele Themen, die wir noch gelernt haben, auch so wirklich das EKG lesen, das wird in ein paar Jahren es wird keiner mehr machen. Ja, das wird automatisch geschehen und ich bin mir sicher, diese Kompetenz des EKG-Lesens oder jetzt als Neurologe, EEGs erkennen, das macht doch kein Mensch mehr. Da müssen wir uns nichts vormachen. Genauso wie wir im Laufe der Jahre vielleicht verlernt haben, den Urin zu schmecken, was ja auch ganz gut ist, was wir nicht mehr unbedingt machen. Naja, aber ja, ich meine, vor 200, 300 Jahren, ich glaube, die Ärzte haben das dann noch gemacht, ja, oder haben sich irgendwelche Körpersekrete angeguckt und auch gerochen, obwohl mein Geruch ist immer noch sehr intensiv ausgeprägt und ich kann sehr viel an Gerüchen erkennen, in welche Erkrankung oder in welche Richtung das geht. Also da haben wir ja auch noch mit anderen Sinnen gearbeitet und dieser Sinn des Lesens dieser Technologien, denke ich, wird auch verloren gehen oder sich verändern. Wo siehst du aber denn den Bedarf von Medizinern und Medizinerinnen noch gegeben? Also, weil ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was wirklich alles sich verändern wird. Auch ich nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich frage mich wirklich ernsthaft, wo ist da die Grenze? Und Ja, was denkst du darüber? Was wird deine Aufgabe sein? Die also, Kernaufgabe. Wie gesagt, was macht uns dann aus?
Uns macht die Zwischenmenschlichkeit aus, um das in einem Satz zu sagen. Ich denke, das, was aktuell viel zu kurz kommt, aufgrund der Gegebenheiten, die es gerade gibt in der Gesundheitswelt, ist das Patientengespräch. Ja, das heißt, durch die KI werden wir uns Zeit erkaufen können, Zeit schaffen können, um das zu reinvestieren in Patientengespräche. Und diese Empathiefähigkeit auch den Patienten zu bringen, dieses Vertrauen aufzubauen, das braucht auch Zeit. Das funktioniert nicht innerhalb von 2,5 Minuten oder 5 Minuten, sondern da brauchen wir einfach mehr Zeit. Das ist die eine Aufgabe, worauf ich mich sehr freue oder auch mich auch freue, dass ich auch in meiner Tätigkeit in der Hybridpraxis auch mehr Zeit haben werde dadurch. Und das andere ist, wie gesagt, das Ganze in einen Gesamtkontext zu sehen. Ja, nur weil ich jetzt eine Diagnose habe, also wir behandeln ja Menschen keine Diagnosen. Und nur weil ich die Möglichkeit habe, diese Diagnose zu stellen, heißt es ja nicht, dass dieser Patient auch oder die Patientin davon profitiert. Das individuell zu entscheiden, zusammen mit dem Patienten oder mit der Patientin, das ist unsere Essenz in der Rolle als Ärztin oder Arzt.
Aber Entscheidungsfindung kann ja KI auch machen. Also ne, ich frage das jetzt so provokant. Und auch die Empathie. Ich bin mir sicher, dass da keine Grenzen gesetzt sind.
Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Es ist ja auch die Frage, inwiefern das ja auch von den Patientinnen angenommen wird. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass es sehr wertgeschätzt wird, wenn man diese Zeit sich nimmt und auch mit den Patienten und auch in dem Moment das auch widerspiegeln kann, dass ich sehen kann, den Patienten auch durch die Kamera sehen kann, wie es diesen Menschen gerade geht, ob es gerade Angst hat, ob es gerade keine Angst hat, ja, und in was für einer Lebenslage es oder er oder sie sich befindet. Ich denke schon, dass ich bin gespannt auf die Veränderungen und ich freue mich auf jegliche Veränderung, die kommen wird, weil ich finde, ich denke, am Ende des Tages wird es uns weiterbringen und es wird die Patientenversorgung vor allem verbessern. Ich glaube daran tatsächlich.
Dem stimme ich zu. Da bin ich auch fest von überzeugt. Und ich glaube, das ist auch in der Haltung, die ja uns Medizinern gut tut. Aber dieses, das Thema des Vertrauens und dieses Sprechens ist wichtig. Ich weiß nicht, ich wurde in meinem Studium überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich meine, das ist etwas, was man sich im Laufe der Zeit aneignet oder auch nicht. Mhm. Hast du das erlebt? Findest du, dass wir Mediziner oder auch jetzt aktuell, dass wir genau auf das, was diesen Unterschied uns ausmacht von Datengenerierung, Musterabgleichung und so weiter, Chatbots und so weiter, werden wir darauf vorbereitet, dass das, lernen wir das im Studium?
Nein, also ich habe das nicht gelernt und ich hoffe, dass sich dahingehend auch das Curriculum auch ändern wird für die zukünftigen KollegInnen sozusagen. Aber es gibt tatsächlich auch, kann ich auch sehr empfehlen, vom KI Campus eine Fortbildungsreihe, KI in der Medizin, was auch von der Landesärztekammer Baden-Württemberg als Fortbildung anerkannt wird. Das habe ich gemacht. Das ist sehr tough, aber ich finde,
ich auch
das
gemacht.
Sehr
ja.
gut. Ah, sehr gut. Und das ist schon, also die Fragen sind schon sehr schwierig, aber ich finde, das wird trotzdem multimodal richtig gut erklärt, damit wir auch einen Einblick darauf da quasi bekommen. Und im Endeffekt, wir haben uns ein Fach ausgesucht, was sehr viel Selbststudium erfordert und das gehört, finde ich, im Alltag einfach dazu.
Okay, das heißt also, wir Mediziner dürfen nicht darauf warten, dass nur das Curriculum uns das vorschlägt, sondern wir dürfen auch selbst aktiver werden, weil ich meine, im Studium ist es noch nicht angekommen und in den Praxen und jetzt auch in den normalen Kliniken sind wir weit weg von irgendwelcher KI. Da sind wir ja froh, wenn wir irgendwie erstmal ein normal laufendes PVS oder KISS-System haben, das irgendwie alles miteinander vernetzt. Da werden ja schon die meisten, glaube ich, drüber. Aber die Welten sind ja unfassbar, gehen ja unfassbar auseinander, ne? Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst oder deine Kolleginnen und Kollegen mit den oder Ex-Kommilitonen von dir, wie stehen die diesen ganzen Dingen gegenüber? Kommen die mit oder bist du da irgendwie so ganz besonders. Was ist da so deine Erfahrung? Wie reagieren die? Wie sehen die Entwicklung?
Also tatsächlich mache ich die Erfahrung, dass wir wirklich diese Faszination teilen. Ne? Also meine Kolleginnen sind ganz viele genauso fasziniert und es gibt wenig kritische Stimmen im Sinne von, das ist jetzt eine Gefahr für uns. Ja? Also ich sehe das weiterhin als eine Chance. Ich denke aber, dass dieses Privileg, was ich habe, mir diese Zeit zu nehmen, mich da weiterzubilden und ins Gespräch zu kommen, das können viele einfach nicht. Sie können sich nicht vom Job einfach rausnehmen und daher sind sie auch, sie interessieren sich sehr dafür und sie kriegen das ja auch mit und fragen mich auch ganz viel und dementsprechend sehe ich so ein bisschen als Stimmverstärkerin für alle Kolleginnen, die sich dafür interessieren, aber nicht die Zeit oder die Ressourcen haben. Und deswegen liegt mir auch viel daran, meine Erfahrung auch jetzt auch in Zukunft zu teilen, ja, auf Plattformen wie LinkedIn oder in persönlichen Gesprächen, um sie auch mehr zu motivieren, in die Online-Kardiologie mit einzusteigen, damit wir zum einen flexibel arbeiten können, auch die Kardiologinnen, die kleine Kinder haben, damit sie auch flexibel eine Sprechstunde anbieten können, weil das sind wertvolle Ressourcen. Ganz wertvolle Ressourcen. Und auch die in der Klinik tätig sind, die das auch gerne machen möchten. Ich werde oft gefragt, wann fängst du an und kannst du uns sagen, wie das dann läuft? Also da sehe ich ein Riesenpotenzial.
Glaubst du, die Patienten nehmen das auch schon an? Ich meine, du sagst, es geht um die Beziehung, um das Vertrauen, dass die einfach sagen, auch mir reicht es, Frau Doktor nur online zu sehen. Weil das eine ist ja, was wir uns gerne wünschen und wo wir sagen, oh ja, das ist alles möglich durch die Telemedizin. Aber die Patienten sind ja nach Corona nicht umsonst auch wieder in den Praxen zurück, alle angekommen und sind zurückgelaufen und nicht nur online geblieben.
Also ich denke, für viele wird das eine Hürde sein, eine Online-Sprechstunde in Anspruch zu nehmen. Es gibt aber, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch Todesursache Nummer 1. Und wir haben genug Patientinnen, die digital affin sind. Und daher denke ich, dass die Anzahl der Patientinnen, die sich dennoch quasi trauen, diesen Schritt zu wählen, immer mehr wird. Wer hätte gedacht, dass es zur Normalität gehören wird, dass wir eine Maske tragen und dass es dann zur Normalität sein wird, keine Maske zu tragen? Also genauso sehe ich das mit der Videosprechstunde auch.
Ja. Naja, und wenn, ich meine, man kann ja auch seine Patienten in diese Richtung hin unterstützen, dass man sagt, okay, Erstkontakt definitiv würde ich immer auch live machen, wenn es möglich ist. Und wenn der Druck hoch ist, dann nimmt man auch lieber einen Telemedizin-Termin an. Aber dann kann man ja auch im Verlauf, wenn man sich kennt und das Vertrauen da ist, natürlich ohne Probleme auch Videocalls machen und Videosprechstunden. Ne? Ja, das denke ich auch, dass sich das dahin entwickeln wird. Okay, also die Offenheit ist da, die Zeit ist knapp für die Kolleginnen und Kollegen. Was müsste sich noch tun? Nächste Frage. Wenn du so digital affin bist, benutzt du schon, ich meine, das ist natürlich ein meiner Schwerpunktthemen, deswegen frage ich dich jetzt schon natürlich digitale Gesundheitsanwendungen, die sich für eine Herzerkrankung, Hypertonus oder Ähnliches wenden, weil die Lebensstilfaktoren, die in diesen digitalen Anwendungen besprochen werden, ja durchaus nicht zu vernachlässigen sind. Was ist deine Erfahrung damit? Oder deine Meinung dazu?
Also ich finde das total sinnvoll auf jeden Fall, weil das ist für die Patientinnen eine Möglichkeit oder es ist eine Erleichterung, auch selber dahinter zu sein. Ja? Und das ist auch eine Motivationslage für sie, dass sie sagen, okay, das ist für mich einfach, meinen Blutdruck zu messen, das einzutragen und auch die Möglichkeit zu haben, das den Ärztinnen digital zukommen zu lassen. Und es gibt tatsächlich einige Patientinnen, die ich habe, denen ich es auch empfehle und die das dann auch umsetzen. Und das hängt auch immer auch natürlich vom Patiententypus ab. Ja? Es gibt natürlich welche, die wollen gar nichts mit ihrer Gesundheit zu tun haben. Das macht ihnen Angst. Ja. Aber wir sprechen ja von denjenigen, die gerne was verändern möchten. Und wir wissen, dass wir gerade im Bereich Prävention oder im Bereich von Rezidivprophylaxe ja schon so viel machen können. Und daher sehe ich das als sehr sinnvoll an.
Hast du schon welche verschrieben oder warst du noch nicht in diesem Rahmen, dass du der Verschreibung warst, weil du in der Klinik warst vorher?
Genau, ich habe das nicht verschrieben, ich habe das empfohlen tatsächlich. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass dass da auch einige Hausärzte da ziemlich dahinter sind. und das auch unterstützen.
Super. Das heißt, du hast in deinen Entlassungsbriefen schon explizit diese Empfehlung mit draufgenommen. Weil ich feststelle immer wieder natürlich, dass alle Medikamente aufgeführt werden, aber so Therapien, die drumherum sind, unter anderem auch die Nutzung von digitalen Anwendungen, noch gar nicht regelhaft in Arztbriefen dokumentiert werden, geschweige abgefragt werden.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich richtig, ja. Ja, ich meine, man darf sich auch nicht vormachen. Also wir haben einfach sehr wenig Zeit. Wir haben sehr viele Patienten und sehr wenig Zeit und deswegen finde ich, brauchen wir eine neue Versorgungsstruktur, um uns das Leben zu erleichtern, um dadurch mehr Zeit zu schaffen, um genau auch sowas mehr abfragen zu können.
Ja, ja. Okay, also ganz wichtig, in Arztbriefe kommt nicht nur noch, kommen die Pillen rein, sondern auch, wie wird Technologie genutzt? Da wird es ja noch unterschiedliche therapeutische, technologische Möglichkeiten geben. Und früher oder später wird ja sicherlich auch dokumentiert werden oder ergänzt werden, ist die Diagnostik mit KI oder ohne gelaufen. Glaubst du, das werden wir da irgendwann mal in unseren Arztbriefen kennzeichnen oder glaubst du, das wird einfach automatisch der Fall sein, dass das so integriert ist, dass wir davon gar nichts mehr mitbekommen? Ich meine, in unseren Handys ist auch schon, steckt auch KI ohne Ende drin, die unsere Bilder zusammenbastelt zu irgendwelchen kleinen Videos und so weiter, ohne dass wir was damit machen. Was denkst du, wird es so eine Übergangsphase geben, wo wir das kennzeichnen? Das ist eine Diagnostik, die mit KI gelaufen ist oder ohne?
Ich denke, das hängt von der Gesetzgebung ab. Also ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, würde ich das nicht reinschreiben, weil das wird die Patientinnen nur verunsichern. Ja, weil wir nutzen ja jetzt schon die KI in unseren Gerätschaften. Das steht ja auch nirgends, dass wir das jetzt schon nutzen. Also ich finde das sehr lästig.
Ja, ja, okay. Was denkst du, wird unsere Rolle in Zukunft mehr sein und was ist das, was du dir wünschst für dich und deine Patienten und deine Arbeit in Zukunft?
Also unsere Rolle wird es sein, wie gesagt, mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene zu agieren. Ja, unsere Rolle wird es sein, diese technologischen Fortschritte für uns zu nutzen. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass immer mehr Kolleginnen auch den Weg der Online-Sprechstunden auch gehen und damit auch den Patientinnen mehr die Möglichkeit geben, ärztliche Termine wahrnehmen zu können. Und ich wünsche mir für meine Kolleginnen, dass sie sich inspiriert fühlen, genauso wie ich mich inspiriert gefühlt habe, übrigens vor Monaten schon, dass ich deinen Podcast entdeckt habe und ich gedacht habe, wow, es gibt so viele Kolleginnen, die so tolle digitale Lösungen anbieten. Und das mir auch so ein bisschen die Angst genommen hat, diesen Weg zu gehen sozusagen. Und ich wünsche mir, dass wir flexibler arbeiten können. Das ist für mich, ich denke, es ist eine Win-Win-Win-Situation für die Gesellschaft, auf ärztlicher Sicht und auf Patientensicht.
Ja, das ist schon eigentlich fast ein schönes Schlusswort, was du gerade hier gesagt hast. Aber ich möchte dich fragen, ob es noch ein Thema gibt oder etwas, was ich dich jetzt hier nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre dir nochmal total wichtig, hier den Hörerinnen und Hörern uns oder Zuschauerinnen und Zuschauer mitzugeben, was ich dich nicht gefragt habe.
Also was mir auf jeden Fall wichtig ist, ist quasi auch, dass die Kolleginnen überhaupt daran denken, zu schauen, können wir bestimmte Fragestellungen auch online lösen? Gibt es Kolleginnen, die das online anbieten, um das für sich und auch für ihre Patienten zu erleichtern? Dass man überhaupt daran denkt. Und die Tatsache zu sagen, okay, wir sehen das als eine Chance, wir haben jetzt die Möglichkeit, an dieser digitalen Transformation aktiv daran teilzunehmen, ja, und aktiv uns zu beteiligen. Also diesen Mut sozusagen zu haben, auch wenn das nicht easy ist, das ist mir klar, das geht mir genauso. Aber ich habe gelernt, durch den intensiven Austausch, den ich in den letzten Monaten geführt habe, mit den unterschiedlichsten Menschen, die in der Branche sind, durch die Messen, Tagungen, durch LinkedIn, also Plattformen wie LinkedIn beispielsweise, da wirklich in Kontakt zu treten und das hat meinen Horizont erweitert und das kann ich wirklich jedem empfehlen und ich würde mir auch wünschen, dass Kolleginnen auf mich zukommen, wenn sie eine Frage haben, wenn sie wissen möchten, wie das funktioniert, wie meine Erfahrungen sind, also das würde ich auch super gerne teilen.
Okay, dann verlinken wir deine E-Mail-Adresse, wenn du möchtest, dass sich da interessierte Kolleginnen und Kollegen melden. Ich bin mir sicher, es werden sich aber noch so einige andere Leute melden, die sicherlich technologische Lösungen haben und kaum erwarten können, mit einer Kardiologin zu sprechen, um dein Feedback zu bekommen zu verschiedenen Tools und Lösungen, was du davon hältst und wie man das integrieren mit kann. Und wenn wir hier damit und ich hier mit diesem Podcast und Videocast diese Brücke schließen kann oder bauen kann, freut mich das sehr. Dann habe ich meine Vision und die Dinge erfüllt, die mir sehr am Herzen liegen, und zwar mehr Verbindungen zu schaffen und im Endeffekt das Leben der Patientin und auch der Kolleginnen und Kollegen zu erleichtern. Dann haben wir alle was davon und das ist das Schöne. Liebe Parinas, ich danke dir vielmals für deinen Besuch hier bei Docs Digital. Wünsche dir mit deiner Praxis alles Gute und ich werde das sehr intensiv verfolgen. Und vielleicht kommst du ja früher oder später mal wieder hier zurück und berichtest über deine Erfahrungen und wie du es immer mehr geschafft hast, all diese spannenden technologischen Lösungen zu integrieren und umzusetzen. Ja. Dann bis dahin alles Gute.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mich super gefreut, mit dir den Austausch zu haben. Und ich freue mich auch, in Zukunft über meine Erfahrungen berichten zu können, damit auch andere davon profitieren. Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Und ich hoffe, du hast den ein oder anderen Gedanken von Parinas mitgenommen und sagst, okay, ich mache das jetzt auch. Das würde mich interessieren. Schreib mir gerne unter info@docsdigital.de. Was war für dich wichtig? Was hast du für dich mitgenommen? Aber vielleicht hast du ja selbst schon eine sehr digitale ärztliche Praxis oder arbeitest in einer Klinik, wo ihr viele neue Dinge wirklich umsetzt und das Arbeiten wieder viel mehr Spaß macht mit den Patienten. Und du Medizin neu erleben kannst, dann melde dich auch gerne bei mir. Vielleicht bist du dann auch hier mal Gast oder Gästin in dem Podcast und Videocast. Ich würde mich sehr freuen, damit wir gemeinsam eine neue Medizin schaffen, die wirklich wieder Spaß macht. So nach dem Motto, und das ist gerne mein Motto, be a digital doctor and change the culture of medicine. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern davon bin ich fest überzeugt, dass das der Weg ist. Bis zur nächsten Folge, wo immer du auch bist, wünsche ich dir alles Gute. Ganz viele Grüße, Alexandra.